ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Aliensommer 2023.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Tram-EM.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Servus, grüezi und hallo nach Österreich, in die Schweiz und nach Deutschland. Hier ist Too Many Tabs, der Podcast, in dem wir unsere offenen Tabs schließen. Frisch zurück aus der Sommerpause. Hier ist eure gefühlige Hafermilchgesellschaft, eure Guaven-Dicksaft-Truppe auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance. Willkommen zurück! Willkommen zurück, lieber Miguel Robitzky.
Ah, Caro, Thomas. Caro. Na, wie geht's? Du siehst richtig erholt und frisch aus. Und tolle Anmod.
Ich hab Sommersprossen.
Ja, und du hast dir richtig Zeit genommen, die ganze Sommerpause über diese Anmod geschrieben. Ne, habe ich den Eindruck. Also ich bin total erholt, super frisch, haben sich ganz viele Tabs angesammelt, die jetzt wirklich wieder von Folge zu Folge hier geschlossen werden müssen. Es ist wirklich dringend. Also mein Browserverlauf ist wirklich, der quillt über.
Bei mir auch. Was
ist los?
Ich muss dir
Caro,
was sagen.
Caro, ich kenne dich, ich sehe dir an. Irgendwas ist im Busch.
Du hast ja gerade angesprochen, dass ich so eine gute Laune habe.
Ja,
und so.
Du siehst so frisch aus.
Man sagt ja so, the show must go on, aber dafür bleiben oft andere auf der Strecke. Ich muss dir was gestehen. Wir haben ja, ihr habt es ja vielleicht gesehen, wir haben auf Instagram Fotos gepostet, da haben wir so ein kleines Shooting gemacht.
Mit unserem Sauerteig, den du vor der Sommerpause groß angekündigt hast, dass du den in den Urlaubstagen gerne hier machen willst, damit wir Sauerteigbrot essen können. Es dauert ja so lange und so aufwendig, deswegen wolltest du es extra in der Sommerpause machen.
Ich habe dir dann, versprochen, ich habe dir gesagt, ich probiere das mal aus, ob ich das hinkriege mit dem Brot, dass wir dann hier auch das Sauerteigbrot essen können.
Ja, und
dann
ich habe ihn ja gesehen, der war ja da.
Genau, du hast einen Teig gesehen, aber das war kein Sauerteig.
Wie, das war kein Sauerteig?
Also wir hatten halt diesen Fototermin schon gebucht.
Wir machen extra einen Fototermin, um unseren quatschigen Sauerteig, was eh schon peinlich genug ist, muss man sagen. Wir sind in ein echtes Fotostudio gegangen und haben gesagt, können wir ein Foto mit unserem Sauerteig haben? Ja. Da hab ich mich schon geschämt.
Wir hatten das halt schon gebucht und dann habe ich halt gemerkt, der Sauerteig ist tot.
Wie der Sauerteig? Caro, jetzt spuckst du doch mal aus.
Mir ist ein Fehler unterlaufen zwischen Schritt 3 und Schritt 4 in der Sauerteig-Ansatzherstellung. Da muss mir ein Fehler unterlaufen sein.
Und was?
Der Sauerteig hat sich nicht noch einmal verdoppelt. Er hätte sich noch mal verdoppeln müssen und dann leicht einfallen müssen, wie es das Rezept vorgegeben hat. Aber er hat sich nicht verdoppelt halt. Ich bin halt wahrscheinlich einfach schlecht in Mathe und habe dann Fehler gemacht bei der Abmessung. Oder der feine Sauerteig hatte nicht die richtige Gärtemperatur.
Okay, und was war das dann jetzt aber für ein Sauerteig? Also, oder
ja,
Teig,
das ist
den
halt
wir
die
da
Beichte.
Das,
ich hab halt den Teig ersetzt.
Du hast mir einen anderen Teig untergejubelt.
Ich habe dir einen Kuckucks-Sauerteig untergeschoben. Ja. Es handelt sich um einen Fake, okay. Es handelt sich um einen Show. Sauerteig.
Okay, und mit dem haben wir jetzt die Fotos gepostet, die könnt ihr dann sehen. Da freuen sich die Leute bestimmt jetzt.
Nach außen ist alles perfekt, aber innerlich ist eigentlich alles kaputt, rotten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat's nett gemacht, der Teig.
Naja gut, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass du direkt das hier beichtest und unsere ZuhörerInnen nicht anlügen möchtest.
Ja, ich hätte jetzt ja auch so tun können, so guck mal hier, das habe ich gebacken, hätte ich eins gekauft einfach oder so getan, als ob der echt ist. Ich wollte halt einfach nicht in die neue Staffel Too Many Tabs starten, das Ganze auf so einem Lügengebilde aufbauen.
Nein, nein, wir wollen ja auch ehrlich sein und wir haben ja auch eine Verantwortung, weil die Leute da draußen, die fangen dann wirklich an, auch teilweise danach zu agieren, was wir hier so erzählen. Ich wurde tatsächlich in der Sommerpause auf einem Straßenfest angesprochen von einer Person, einem Hörer, der gesagt hat, da vorne gibt's Schlumpfeis. Das war ja dein nächstes, zweites großes Sommerprojekt. Du wolltest wissen, ist jetzt Schlumpfeis noch in oder ist alles Paw Patrol-Eis? Kannst du darüber ein Update geben?
Ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Vielen lieben Dank. Und das Schlumpfeis scheint sich durchzusetzen. Es ist natürlich stichprobenartig, ne, diese Ergebnisse da. Aber
ist nicht statistisch.
Es ist, nein, das, den Anspruch habe ich gar nicht, aber es scheint sich doch irgendwie mehr das Schlumpfeis noch zu halten.
Ja, und Paw Patrol-Eis ist, glaube ich, nur was vielleicht mal kurzfristig an ganz bestimmten hippen Eisdielen zu kaufen gibt. Und Schlumpfeis ist, glaube ich, also in der großen Provinz ist Paw Patrol noch nicht angekommen. Die Schlumpfeisdichte ist immer noch sehr hoch in Deutschland.
Ja, weißt du, was auch schön war? Diesen Sommer haben wir noch was erlebt. Wir haben Stefanie Simon getroffen.
Ja, Endlich.
Auf eine Currywurst.
Endlich. Es war wirklich endlich soweit. Wir haben es ja wirklich über, ich glaube, ein Jahr oder so haben wir es versprochen und nie geschafft. Jetzt haben wir uns endlich in der Sommerpause Zeit genommen. Wir waren in Berlin. Wir sind eigentlich für den Podcastpreis dahin gefahren und sind einen Tag vorher angereist, damit wir mit Stefanie Simon Currywurst essen können. Und das Ganze gibt es auch als Videobeweis nachzugucken auf YouTube. Es heißt, Caro und Miguel treffen Stefanie Simon. Mhm. Könnt ihr euch da angucken? Denn da war wirklich ein großes Hallo, ein großes Tohuwabohu.
Die ist nicht nur eine Stimmungskanone, die ist eine Stimmungsatombombe.
Aber wirklich.
Die uns da weggeoppenheimert in der kleinen Weltlaterne.
Genau, die kleine Weltlaterne, das war die Kneipe, die sie sich ausgesucht hatte. Also sie hat gesungen, wir haben gelacht, wir haben getanzt. Es war ein ausgelassener Tag. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr euch jetzt auch nochmal auf YouTube angucken.
Müssen wir noch irgendwas recappen, bevor wir endlich in unsere Tabs gehen?
Ich habe zwei Sachen hier noch auf dem Zettel. Aus der Kategorie Too Many Tabs Impact.
Impact.
Ja, ich weiß nicht genau, ob wir damit was zu tun haben, aber behaupte ich jetzt einfach mal so großmaulig hier bei uns. Wir reden hier manchmal in der Öffentlichkeit über Dinge und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass ein paar von diesen Dingen ja den Sprung in die Realität schaffen. Zum Beispiel habe ich überall lesen können, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollen, nachdem wir uns hier so ausgiebig darüber echauffiert haben. Mhm. Das war die eine Nachricht und die andere Nachricht war, dass Prince Charming zu Charming Boys wird. Auch darüber haben wir gesprochen, zusammen mit Dennis O, der Kandidat war in der letzten Prince Charming Staffel auf RTL Plus. Und damals haben wir gesagt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn bei diesen queeren Dating-Formaten alle mit allen daten können und nicht, keine Ahnung, 12 Kandidaten auf eine Person zugeschnitten sein müssen. Und das ist jetzt auch umgesetzt worden. Also das Konzept wurde angepasst. Guck an, Charming Boys heißt das Ganze. Und kann man,
du bist da richtig drin, ne? Ich hab das noch nicht reingeschaut.
Genau, ich habe jetzt die letzte Staffel geguckt. Das heißt, du hast nicht geguckt?
Ich habe es mir auch aufgespart.
Das heißt, die wird es gar nicht sagen, wenn ich jetzt Schwester so mache?
Gar nichts.
Okay, hast du ja noch was vor dir, dann guckst du mal. Bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Wir haben noch eine traurige Nachricht. Wir müssen noch einen Verlust vermelden.
Ja, Heide Simonis ist gestorben. Wir haben vor wenigen Monaten über den Heidemörder gesprochen, der politische Mord von Heide Simonis, und wir wollten den aufklären. Eine Intrige damals im Landtag von Schleswig-Holstein. Diesen Fall haben wir auch hier ausgiebig besprochen und sogar mit Ralf Stegner telefoniert, weil wir rausfinden wollten, ob er der Heidemörder war. Er hat gesagt, er war es nicht, aber wir sind da weiter dran. Und jetzt ist Heide Simonis in unserer Sommerpause verstorben, traurigerweise. Das heißt, sie wird, falls der Fall irgendwann mal aufgeklärt wird, das nicht mehr erleben. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist halt wirklich, dass in allen Nachrufen, die über sie erschienen sind, war das Hauptthema diese Intrige von damals. Ja, da muss ich sagen, das finde ich wirklich ein bisschen schade und traurig. Ja. Und Justice für Heide Simonis.
Rip Heide. Ich meine wirklich ernst. Ich glaube, es war echt eine tolle Frau.
Und wir wollen das jetzt wirklich auch mal rausfinden. Auch wenn es in der SPD spielt. Das ist alles, das müssen wir irgendwie, muss da mal die Klarheit ans Licht. Das hat sie nicht verdient, so ein Abgang. Ja, also wir sind da weiter dran. Im Hintergrund arbeiten wir wieder weiter und wollen den Heidemörder stellen. Müssen uns jetzt aber natürlich auch erstmal um unsere frischen Urlaubstabs kümmern, die wir jetzt mitgebracht haben. Willst du anfangen, Caro?
Mhm. Ja, ich mache heute mal Tabs zu, die ich irgendwie den ganzen Sommer offen hatte. Ich muss irgendwie so eine Art intergalaktischen Recap dieses Sommers machen. Es war aus irgendeinem Grund viel los im All. Oder eher hier auf der Erde war viel Galaktisches los.
Ja, da war ich auch viel drin, habe aber auch immer noch viele Fragezeichen. Ich bin froh, wenn du da jetzt heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringst.
Also ich habe immer noch viele Fragezeichen. Erstmal gab es ja schon Mitte Juli diese Schlagzeile, mysteriöses Objekt an australischem Strand entdeckt. Australien rätselt über angespülten Weltraumzylinder. Da wurde in Australien irgendwie so ein goldenes, metallisches Ding angespült. So groß wie ein Auto ungefähr. Es hieß zuerst, die AnwohnerInnen sollen sich zunächst fernhalten. Und da haben sich natürlich alle sofort gedacht, ein unbekanntes Objekt, ist es soweit? Ist
und
es ein UFO?
Soweit?
Kommen die Aliens? Was machen wir jetzt? Mögen die Aliens Nudelsalat? Mögen die vielleicht, wenn im Hintergrund so leiser Jazz läuft, wenn sie zu Besuch kommen? Aber kurze Zeit später turns out, es waren nicht die Aliens, es waren sehr wahrscheinlich die InderInnen. Also die australische Weltraumagentur hat direkt gesagt, das könnte von einer fremden Trägerrakete stammen. Und die ESA hat gesagt, das ist ziemlich sicher die obere Stufe eines Triebwerks einer indischen Rakete. Und Indiens Raumfahrtchef hat dazu gesagt, ja, das ist schon ein Teil einer Rakete, aber nicht unbedingt aus Indien. Wir können nicht bestätigen, dass es von uns ist, solange wir es nicht analysiert haben. Und ich glaube, ich weiß auch, warum er so gezögert hat. Ich habe nämlich gelesen, dass es im UN-Büro für Weltraumangelegenheiten, das klingt wie so eine Etage im Zaubereiministerium, dass es da einen Vertrag gibt, der sagt, wenn man was ins All schießt, dann hat man auch bis zum Ende die Verantwortung dafür. Also auch wenn es wieder runterkommt. Und da haben die in Indien wahrscheinlich gedacht so, boah, boah,
oh, nee.
Nee,
nervig.
Jetzt nach Australien, ey, und da unseren Scheiß abholen. Gar keinen Bock. Da sind wir uns gar nicht so sicher, dass das von uns ist. Ich will auf jeden Fall keine neue Verschwörungstheorie starten. Es ist ein bisschen entmystifiziert jetzt, dieses mysteriöse Objekt. Es scheint geklärt zu sein. Aber weißt du was, ich war zeitgleich auf Kreta und da wurde auch was angespült.
Und zwar?
Also plötzlich war ein großes Hallo am Strand und die Polizei kam.
Es war Jennifer Coolidge.
Nein, aber es war ein weirdes, schlabbriges Schwabbel, ein Riesenhaufen. Die mussten ganz schwer so eine Tüte weggetragen, wo so Schwabbel drin war und die wussten nicht, was das ist.
Einfach Schwabbel?
Die haben gesagt, it's something from fish. Aber sie wussten nicht, was. Und die haben sich ganz komische Blicke zugeworfen.
Da warst du Zeugin?
Da war ich Zeugin.
Als die den Schwabbel aus dem Meer gezogen
Das sah aus wie so ein bisschen wie so Hähnchenbrustrohe und ein Riesenklops und die waren sich nicht sicher, was das ist.
Hast du ein Foto gemacht?
Nein.
Hast du einen Podcast eingeladen? Den Schwabbel?
Durch die Polizisten ein.
Kann ja ein neues Shooting machen mit dem Schwabbel auf dem Schoß demnächst.
Mysterious Schwabbel. Okay, jedenfalls das mysteriöse Objekt in Australien ist erstmal entmystifiziert worden, aber kurz darauf ist der Alien-Radar angegangen, bei keinem geringeren als natürlich Uri Geller.
Uri Geller, er ist komplett cray-cray gegangen auf Twitter, habe ich gesehen.
Hast du auch gesehen, ne?
Das habe ich sofort mitbekommen.
Also Uri Geller in diesem Podcast bereits ausgiebig besprochen. Er hat ja spezielle Antennen für das Intergalaktische. Aber das, was im Juli auf Uri Gellers Twitter abging, das war selbst für seine Verhältnisse.
Er meinte, die Aliens sind schon auf WhatsApp.
Ja, Aliens are taking control of WhatsApp and other social media platforms.
Genau.
Mark my words, major collapse soon. Also die Aliens kontrollieren WhatsApp. Weiß ich nicht.
So, dann
also vielleicht kontrollieren sie die WhatsApp-Stories von Stefanie Simon.
Das kann ich mir auch vorstellen. Und er hat dann so Fotos, wo er sein Gesicht in so Alien-Körper gefotoshoppt
hat. Ja, aber so
hat.
Auch teilweise so AI-Alien-Fotos, die er dann so ausgibt als... Also der Mann ist wirklich... Der ist ein bisschen durch.
Der
irgendwie.
Ist ein bisschen verrückt geworden.
Er hat auch geschrieben, within 48 hours UFOs will be spotted, so said the Galactic Federation. Also die Galaktische Föderation sagt, in 48 Stunden kommen die UFOs. Ich wollte natürlich direkt auf die offizielle Website gehen von der Galaktischen Föderation. Die gab es aber irgendwie nicht.
Ja, schade.
Komischerweise. Dann hat Uri Geller auch noch ein weirdes Foto von Mark Zuckerberg gepostet mit der Caption, ich will seine DNA. Weil Zuckerbergs Meta gehören ja auch viele Social-Media-Plattformen, klar. Und TikTok ist ja chinesisch, auch klar. Die wissen natürlich dann noch viel mehr als die USA über Alien-Besuche. Also da sieht ihr irgendwie einen Zusammenhang zwischen Social Media und den Aliens. Außerdem hat Uri Geller nach eigener Aussage die DNA von Donald Trump, von Elvis und die von John Lennon. Wenn ihr es nicht glaubt, googelt es.
Woher? Woher hat er die?
Dazu würde ich jetzt hier alle aufrufen, das mal zu googeln. Das heißt jetzt, so wie ich Uri Geller verstehe, dass die auch Aliens sind. Der Auslöser für Uri Gellers Twitter-Breakdown war möglicherweise, dass an dem Abend eine WhatsApp-Störung war. Also der Beweis, was es mit Leuten machen kann, wenn WhatsApp down ist.
Also wirklich, das hat mich auch so wach gehalten in der
Uri Geller ist jetzt wirklich komplett übergeschnappt, noch mehr als sonst. Out of control.
Und ProSieben hat ihn nicht... live senden lassen. Das
Nein.
ist ja das Allerschlimmste daran.
Schade eigentlich. Ja. Naja. Jetzt denkt man natürlich, okay, ja, Uri Geller sagt Aliens und UFOs vorher. Das ist nichts wirklich Neues. Uri Geller hat ja auch vor 2 Jahren gesagt, er hat geheime Treffen mit Werner von Braun bei der NASA gehabt und der hat ihm ein Stück von einem Unfall-UFO gezeigt.
Warum kriegt er immer nur Uri Geller die ganzen geilen Infos, frag ich mich.
Dann ist ja diesen Sommer auch noch das hier passiert.
I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program.
Da hat David Grush ausgesagt vor dem US-Kongress unter Eid. Und es ist ein Ex-Mitarbeiter des Pentagons, ein Whistleblower. Die USA hat außerirdische Flugobjekte geborgen, untersucht und das haben die jahrelang vertuscht. Wie krass war das?
Ja, das habe ich natürlich auch mitbekommen. Das ging auf Twitter auch, beziehungsweise ja jetzt X, ging das rauf und runter.
Hast du direkt mitbekommen, ne?
Hab ich sofort mitbekommen. Und das fand ich auch wirklich so crazy. Wobei es da ja auch schon wieder dann die Tage danach so hier und da so ein paar Relativierungen gab, wenn ich das nicht mitbekommen
habe. Genau. Also erstmal muss man sagen, David Grush ist ein US-Veteran, der in Afghanistan gekämpft hat. Der war später leitender Mitarbeiter des Pentagon, also ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Und der hatte schon im Juni ein Interview gegeben in die Richtung und ist dann laut eigener Aussage von Geheimdiensten mit dem Tod bedroht worden. Also es ist irgendwie sehr viel Mysterium rund um diesen David Grush. Und nicht nur er hat ausgesagt, sondern auch zwei frühere Militärpiloten, dass sie immer mal wieder unidentifizierte Flugobjekte gefunden haben und viele Sichtungen dann gar nicht gemeldet haben, weil sie als Piloten zum Beispiel Angst haben, ihren Job zu verlieren. David Grush hat dann wirklich unter Eid gesagt, es habe über Jahrzehnte ein Programm der US-Regierung gegeben, um geborgene UFO-Teile zu untersuchen. Auch sei Material nicht menschlichen Ursprungs gefunden worden.
So, und das kann ja alles sein. Diese Formulierung wurde jetzt auf Aliens bezogen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Was dann natürlich aber auch, ne, also es kann irgendein Gesteins, irgendein Partikel, irgendwas sein.
Ja, zumal er auch
halt
zugibt, er hat keinen Zugang dazu bekommen. Er hat davon gehört, er hat viele Leute, er hat 40 Leute, glaube ich, befragt. Aber er sagt auch, die USA weiß seit den 30ern Bescheid über nichtmenschliche Aktivitäten. Und die US-Regierung ist im Besitz von UFOs.
Ja, also was ist jetzt mit den Aliens? Was ist da jetzt dran?
Weißt du das? Die Kritik, du hast es schon angesprochen, ist natürlich, er hat irgendwie die krassesten Takes aus seinem Interview im Juni jetzt unter Eid nicht nochmal wiederholt. Da hatte er zum Beispiel gesagt, die US-Regierung besitzt ein außerirdisches Flugobjekt von der Größe eines Footballfeldes. Außerdem ein glockenförmiges Gefährt, das angeblich in den 30ern in Italien geborgen worden sei. Also ein bisschen sass, das wollte er jetzt unter Eid nicht nochmal sagen. Andererseits, wenn wir ehrlich sind, ist es auch komplett scheißegal, ob er das unter Eid sagt oder nicht, weil es wird ja eh nie bewiesen werden können.
Ja eben, er hat ja keinen Zugang.
Also unter Eid können wir einmal kurz festhalten, man kann ja alles unter Eid sagen.
Richtig, das sagen wir unter Eid.
Genau. Und er gibt dann auch zu, dass er diese biologischen Überreste von den außerirdischen Piloten selbst nie gesehen hat. Und dieser Kampfpilot aber, der auch Zeuge war, der hat das sogenannte Tic-Tac-Phänomen beobachtet. Nämlich so ein ganz kleines, ovales, weißes, Tic-Tac-förmiges Flugobjekt, was er irgendwie gesichtet hat. Ein anderer Kampfpilot hat auch mehrere Flugobjekte, die so stehen geblieben sind in der Luft, beobachtet, die er bis heute irgendwie nicht erklären kann. Und das Pentagon streitet natürlich die UFO-Bergungen komplett ab. Mhm. Allgemein ist es jetzt aber so, dass sich die Abgeordneten auch mehr Transparenz von der Regierung wünschen. Ein bisschen beängstigend ist es irgendwie schon, die Lage. Also es gibt jetzt erstmals seit Jahrzehnten wieder Anhörungen zum Thema Aliens und UFOs. Ist das nicht irgendwie verrückt?
Das ist schon ein bisschen verrückt. Und ich finde auch, dadurch, dass das solche offiziellen Menschen sind, die irgendwie in hohen Positionen waren, hat es natürlich auch irgendwie einen anderen Charakter, als wenn Uri Geller auf Twitter nochmal durchdreht, ne?
Ja, total. Ich habe gelesen, es gab echt in den letzten 20 Jahren sehr viele Himmelserscheinungen, für die es bislang keine Erklärung gibt. Es kann natürlich immer damit zusammenhängen, dass die Daten schlecht sind und schlechte Quali von den Aufnahmen und so. Und es gab auch nie jetzt wirklich Hinweise auf außerirdische BesucherInnen. Mhm. Viele Sichtungen kann man dann irgendwie erklären durch Spionagetechnologien oder dass jetzt kriegsbedingt irgendwie mehr Flugobjekte am Himmel unterwegs sind. Aber ich habe mich zum Abschluss noch in einen sehr vielversprechenden Tab gestürzt, nämlich die Wikipedia-Liste der UFO-Sichtungen.
Oh!
Und damit könnte man eigentlich nochmal eine ganze Folge füllen. Das ist eine Liste von ausgewählten UFO-Sichtungen, eine davon sogar in Deutschland, die Greifswald-Objekte, wo es, glaube ich, noch keine finale Erklärung gibt. Man muss aber sagen, bei den meisten gibt es dann schon irgendwie eine Erklärung
Vogel
dafür.
Gewesen, war ein Vogel.
War ein Vogel, waren irgendwelche Militärübungen, irgendwer hat einen UFO-Prank gemacht. Aber es gibt ein paar...
UFO-Prank.
Es gibt ein paar Sichtungen, für die gibt es bis heute keine Erklärung. Und ich bin hängen geblieben bei der Ariel-School-Begegnung in Simbabwe am 16. September 1994. Objekte, metallisches Objekt am Boden, zwei Wesen, Zeugen, 62 Kinder. Klassifikation CE3. Keine Ahnung, was das heißt.
Naja, keine Erwachsenen dabei gewesen.
Ja, das ist jetzt nämlich der Clou an der ganzen Geschichte. An diesem Morgen beobachten 62 SchülerInnen aus dieser Grundschule drei ungewöhnliche Objekte am Himmel. Metallisch und rot blinkende Lichter und sind mehrmals verschwunden und auf einer anderen Stelle im Himmel plötzlich wieder aufgetaucht. Eins der Objekte ist langsam nach unten gesunken, nach einer Baumgruppe in 100 Meter Entfernung von der Schule zu Boden gegangen und die Lehrkräfte waren zu diesem Zeitpunkt bei einer Versammlung und haben, als die Kinder laut gerufen haben, gedacht, die spielen. Das wirkt wie so eine Simpsons-Folge.
Ja, ich glaube tatsächlich, vielleicht haben die Kinder auch gespielt.
Aber ausgerechnet die LehrerInnenkonferenz und dann beschließen jetzt die Aliens, yes, jetzt nehmen wir den Kontakt zu den Kindern auf.
Diese Geschichte ist doch super schnell zu dekonstruieren.
Aber pass auf, die Beschreibung der Kinder ist in wesentlichen Punkten, also ist das konsequent. Das wurde geprüft von JournalistInnen, von PsychologInnen.
Was, dass die Kinder alle das Gleiche sagen? Wir sagen ihnen, komm, wir verarschen die Erwachsenen, die sahen so und so aus und dann erzählen die das alle.
Ja, und dann sind wir, das war ein UFO. Die Guck Kinder, mal, das ist ein UFO. Dann sind wir aufgetaucht und wieder sind wir gebeamt.
Du darfst das noch nicht so abtun. Die Kinder sind super panisch wieder zurückgekommen zum Schulgebäude. Als die LehrerInnen dann geguckt haben, waren die natürlich weg. Aber es wurden Untersuchungen gemacht, wie schon gesagt. Und die kommen zu dem Schluss, dass die Kinder nicht lügen und die Aussagen viel zu konsistent für Einbildungen sind. Dann wurde noch ein Psychiater rangeholt, der hat auch Befragungen durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass die Kinder das wirklich so beschreiben, also wie eine Person spricht, die wirklich was gesehen hat, dass ihnen das wirklich passiert ist. Diese angeblich creepy UFO-Sichtung aus der Wikipedia-Liste lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen.
Ja.
Das ist noch nicht widerlegt bis heute. 62 Kinder.
Ja, 62 Kinder, davon haben die sich halt abgesprochen. Das ist doch ganz einfach, die wollen nicht verarschen. Jetzt reden wir im Podcast drüber, öffentlich-rechtlich finanziert. Die lachen sich ins Fäustchen.
Weißt, das sind so gute SchauspielerInnen.
Klar. Komm, wir sagen, da war ein UFO. Auch noch über Jahrzehnte später werden die das im Podcast erzählen.
Auf jeden Fall war am 7.7. dann noch sowohl Mond als auch Saturn im Sternbild Wassermann. Am 12.7. hat der Mond Jupiter getroffen und am 22. Juli stand fucking Zwergplanet Pluto in Opposition zur Sonne.
So.
Wollte ich nochmal hier lassen.
Die Leute vom Sirius bedanken sich bei dir für deinen Tipp.
Ja, irgendwie liegt Weltall, UFO und Alien-mäßig was in der Luft. In der Zeit stand, 20% der Deutschen fänden es gut, wenn es außerirdische Lebensformen gäbe, die auf die Erde kommen. Du auch? Findest du es gut?
Ich komme drauf an, wie die drauf sind. Also so gut, ich fände das schon interessant, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt gut fände, wenn die dann runterkommen und erstmal alles hier niedermetzeln. Aber warum
ja, wer
auch
weiß,
nicht?
Ob die das wirklich, vielleicht kommen die auch in guter Absicht. Glaubst du denn, die kommen dieses Jahr noch, Miguel? Wie ist deine Alien-Prognose?
Ich werde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen nein.
Falls sie kommen. Ich habe mir gedacht, wenn wir irgendwie so als deutsche Vertretung jemanden zum Handshake so zu den Aliens schicken müssen, ja, dann sollten wir vielleicht Smudo schicken. Ich finde, der hat irgendwie einen spacigen Namen und der repräsentiert allgemein das Konzept Mensch irgendwie gut.
Du findest, das ist der menschlichste Mensch, den es gibt, Smudo?
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir jemanden aus Deutschland schicken sollten.
Ja, falls jedes Land jemanden schicken muss.
Ach so.
Wenn international, dann haben wir natürlich, dann können wir natürlich...
Thomas Dene. Ja.
Also ich lasse diesen Recap hier einfach mal so stehen zum Beweis, Too Many Tabs weiß, was abgeht da draußen. Also wenn Uri Geller der Einzige ist, der irgendwie Antennen hat für Aliens, dann sehe ich ein bisschen schwarz für die Erde. Deswegen hier das Angebot, kommt doch in unseren Podcast, wenn ihr quatschen wollt. Einladung steht.
Wir haben auch schon eine Playlist vorbereitet für euch. Okay.
So viel zum intergalaktischen Aliensommer. Ich würde gerne mal wissen, was du vorbereitet hast.
Ja, bei mir geht's jetzt aus dem Weltraum direkt auf die Erde, liebe Caro.
Das war eine Überleitung.
Toll, oder? Und zwar gibt es ein Event, das ich gerne mit dir besprechen würde, was so nur auf der Erde stattfinden kann.
Mhm.
Und zwar ist es das Super-Event des Jahres gewesen. Es hat in diesem Sommer wieder stattgefunden. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen.
Nein.
Der Tod von Sinéad O'Connor.
Nein.
Parlamentswahlen in Spanien.
Nein.
Du meinst, als alle in Berlin eine Löwin gesucht haben.
Ich sag mal, du bist gut vorbereitet, ne? Was? Nein.
Als Twitter an X umbenannt wurde.
Ich will jetzt einfach wissen, wie lange du das weitermachen kannst.
Als Nein. Thomas Gottschalk bekannt gegeben hat, dass er mit Wetten, dass aufhört.
Nein.
Die erneute Wahl von Andreas Bovenschulte als Bürgermeister von Bremen.
Nein.
Als alle rausgefunden haben, dass die AfD rechtsextrem ist.
Nein.
Mehr habe ich nicht.
Okay. Nein, die Rede ist von diesem Event hier.
Oradea war Gastgeber für die 10. Tram-Europameisterschaft. 25 Teams aus 19 Ländern reisten nach Rumänien.
Geil.
Die 10. Tram-EM, die Europameisterschaft der StraßenbahnfahrerInnen. Caro, die hast du jetzt verpasst, oder was?
Ja, die habe ich verpasst.
Die ganze Welt blickte am 3. Juni nach Oradea in Rumänien und du hast geschlafen, oder was?
Also, Juni, Schlabber. Warte, ich gucke mal im Kalender.
Schlabber aus dem Meer gefischt. 3. Juni war's.
Familienfeier.
Ah ja, siehst du?
Och Mann.
So ein Ärger aber auch, weil die Tram-EM ist ein echtes Event, das denke ich mir nicht aus. Das kann ich alles beweisen, man kann alles nachgucken im Internet. Es gibt einen Insta-Account mit 1500 Followern und einen YouTube-Account mit 2000 AbonnentInnen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für Internet-Verhältnisse.
Special Interest vielleicht.
Sehr Special Interest und ich habe das Gefühl, der große Mainstream hat noch nicht ganz das Potenzial dieses Schienenverkehr-Festivals erkannt. Aber wir bei Too Many Tabs haben ja ein Auge für solche kleinen Fundstücke und deshalb möchte ich hier mal unsere Reichweite nutzen, um die Tram-EM ein bisschen größer zu machen und in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen.
Sind die Gäste dieser EM Menschen oder Trams? Also ist das ein Festival für Züge?
Ja, im weitesten Sinne ja. Also es geht darum, wer der oder die beste Tramfahrerin aus ganz Europa ist.
Okay.
Genau, ich erzähle dir gleich was zu den Disziplinen. Aber es ist wirklich so, dass ganz viele Tram-Fans aus ganz Europa da dann immer jeweils in die Stadt reisen, in der das stattfindet. Das ist immer in unterschiedlichen Städten. Und die Stimmung da ist wirklich euphorisch.
Nochmal recht herzlich bei allen
Bedanken. Ich höre gerade, wir sind drauf. Es kann losgehen. Wie ist die Stimmung hier am Startplatz?
Oh, das ist ja eine gute Stimmung.
Es ruft keiner. So wie sich halt so Bahnfans freuen, sag ich mal. Also jetzt nicht so, die rufen vielleicht nicht so wahnsinnig viel und so. Es sind halt wirklich alles echte Menschen, die echte Trams fahren, die gehen dahin und auch echte Tram-Fans.
Aber sag mal, bekommen die Trams dann dort in Rumänien gestellt oder reist da jetzt jede Tramfahrerin mit seiner, ihrer Tram an?
Nein, man muss die Trams nutzen, die vor Ort auf den Gleisen stehen. Mhm. Es gibt dafür extra einen Probetag davor, damit die Leute, die quasi aus der Stadt selber kommen, keinen Vorteil haben. Deswegen, man kann sich so ein bisschen mit der Tram vertraut machen. Es ist so ähnlich wie beim Autofahren eigentlich. Eigentlich funktioniert jede Tram so in etwa gleich, mit so ein paar kleinen Unterschieden. Aber wenn man da so ein bisschen einen halben Tag Probezeit hat, sich daran gewöhnen kann, dann kann man das genauso bedienen. Dann gibt es ja quasi keine Vor- oder Nachteile.
Ja.
Dann gibt es dieses riesige Event, was live gestreamt wird im Internet. Und dann auf diesem Kanal kann man sich das alles noch hinterher angucken und ich habe das alles komplett geguckt und ich kann wirklich nur ganz unironisch dafür werben, das auch zu tun, weil dieses ganze Event ist so wholesome und ist so nett und es sind einfach echte Menschen, die sich darüber freuen, dass sie da so einen kleinen Wettkampf machen, der irgendwie nicht wichtig ist, sondern wo es um den Spaß geht, aber das Ganze geht dann trotzdem so 6 Stunden lang.
Okay.
Und es hat einfach 6 Stunden Livestream. Das Konzept sieht folgendermaßen aus.
Ich kann mir vorstellen, es gibt keine Hooligans, die mit Pyro anreisen.
Zum Beispiel, es ist einfach nett. Es ist einfach ein Festival der Nettigkeit.
Okay.
Und es sind einfach Leute von nebenan, die sich da so ein bisschen messen in so ein paar Quatschkategorien, aber auch ein paar ernsthaften Kategorien. Und die gehen da aber mit einem Ehrgeiz ran. Das zeige ich dir gleich.
Ja, auf
alles
die
noch.
Kategorien bin ich wirklich wahnsinnig gespannt.
Genau, also zum Konzept. Das Ganze ist ein Teamwettbewerb, bei dem sich jedes europäische Verkehrsunternehmen mit einem Straßenbahnnetz anmelden kann.
Mhm.
Jedes Mal findet der Wettbewerb in einer anderen europäischen Stadt statt, das habe ich gerade schon gesagt. Und zwar auch jetzt schon seit 10 Jahren. Letztes Jahr zum Beispiel war es in Leipzig.
Ah.
Es war aber auch schon mal in Barcelona 2014 oder 2019 in Brüssel.
Ja, die Trams in Barcelona, die haben ein ganz anderes Temperament.
Die haben ganz anderes Temperament, genau. Und die Teams werden dann so zusammengestellt, dass es immer einen Fahrer und eine Fahrerin gibt plus einem oder einer Teambetreuerin. Und die müssen dann immer 2 Durchgänge machen, jeweils einmal pro Person muss das Steuer übernommen werden. Also sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin sitzen mal am Steuer. Und dann gibt es 2 Durchgänge mit jeweils 6 Disziplinen. Zum Beispiel Disziplin Zielbremsung.
Oh, das ist aber spannend.
Auslösen einer Notbremsung. Messung des seitlichen Abstands in der Kurve, exakter Halt am Bahnsteig, Geschwindigkeitsmessung mit verdecktem Tacho, präzise Vorbeifahrt an der Schranke und dann zum Schluss wird es ein bisschen verrückter, dann gibt es auch noch Trambillard und Trambowling.
Der seitliche Abstand in der Kurve.
Ja.
Fährt eine Tram nicht einfach immer exakt gleich auf der Schiene? Seit wann kann man denn da irgendwelche Abstände beeinflussen? Also es macht mir gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen.
So genau weiß ich das auch nicht, ehrlicherweise. Müssen wir gleich nochmal reingucken. Mhm. Es kommen auch jedes Jahr nämlich ein paar Disziplinen dazu. Dieses Jahr zum Beispiel diese hier.
In the third exercise, it is getting hot. Grab the fire extinguisher, unlock it and fight the flames as effectively as possible.
Also da muss man dann quasi auch einen Notfall üben. Wenn
Feuer löschen können.
Feuer löschen können. Man geht dann raus mit dem Feuerlöscher und rennt dann quasi aus seiner Tram raus. Und solche Sachen, da kommt dann immer mal so hier und da was dazu. Und das Lustige ist, dass es wirklich so 100% ernst genommen wird von den Leuten, die da sind. Also die sind dann mit einem Ehrgeiz dabei. Die proben ja diesen Tag davor, diesen Trainingstag. Es gibt ein Moderations- und Kommentatorenteam vor Ort, das dann über Stunden alles genau kommentiert. Wie hier zum Beispiel, damit ihr mal so ein bisschen Eindruck bekommt, das Trambillard von der Leipziger Tram-EM im letzten Jahr. Roswitha aus Berlin ist am Steuer.
Keine Wertung. Also es geht von der Konzentration her gleich Richtung Billard.
Jetzt fährt die Tram los.
So, welche Strategie? Etwas härterer Stoß oder ganz sanft? nicht rangekommen.
So, jetzt ist die Tram, also beim Tram-Billard geht es darum, dass eine Tram mit ihrer Geschwindigkeit so voranfährt, dass man rechtzeitig bremsen kann, sodass die Tram ausrollt und dann den Kö von dem Billard nur so ganz leicht anstupst, dass eine Kugel geschossen werden kann.
Nein.
Das heißt, du musst genau abmessen oder einschätzen können, wann du die Bremse tätigst.
Das ist die perfekte die Geschwindigkeit. Außenwette.
Ja, total. Also es hat einen total Wetten-das-Charakter, irgendwie, ja, sich das anzugucken. Und diese Person, Roswitha aus Berlin, ist jetzt eben kurz vor dem Kö stehen geblieben und hat ihn nicht angetickt und alle im Hintergrund schreien, oh nein! Und so wird es da wirklich kommentiert und mitgefiebert und ich finde es einfach nur
das ist ganz, ja wie so ein legit Sportkommentar. Also die geben ja richtig alles.
Die geben richtig alles. So, dann müssen diese TramfahrerInnen immer auf so einen Buzzer drücken, um die Aufgabe abzuschließen. Und dann schießen diese freundlichen Boomer wirklich mit einem Affenzahn aus ihrer Tram und rennen den so hinter, rennen sie über die Straße, drücken auf den Buzzer und rennen dann wieder zurück. Und das sieht irgendwie so nett und freundlich aus. Und weil die einfach so, die sind da so zum ehrlichen Ehrgeiz dabei. Und Das macht so Spaß. Eine Frage, die man sich dann natürlich schnell stellt, wenn man jetzt ein kritischer Zuhörer ist, ist natürlich die Frage, warum müssen TramfahrerInnen Billard oder Bowling spielen können mit ihrer Tram?
Und das ist jetzt die Gesellschaftskritik, jetzt, die ich von dir gewohnt bin.
Genau, das ist, die Frage habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern genau diese Frage hat eine Moderatorin aus dem Morgenmagazin dem Erfinder des Ganzen gestellt, nämlich Herrn Stumpf. Der hat sich die Tram-EM ausgedacht und ich finde, er hat eine fantastische Antwort darauf geliefert.
Herr Stumpf, warum müssen Straßenbahnfahrer bowlen können?
Sie müssen nicht bowlen, aber sie wollen's.
So nämlich. Ah, ja. Sie müssen es nicht, aber sie wollen. Snap!
Der ist das Mastermind hinter der Tram-EM.
Genau, Herr Stumpf. Und ich finde Herr Stumpf auch einen sausympathischen Charakter.
Finde ich auch.
Der sieht aus wie Papa Blocksberg, der normalste Mann. Normalster Mann Deutschlands. Er ist einfach der Chef der fucking Tram-EM.
Ja.
Und er hat sich das ausgedacht und er hat es in die Realität umgesetzt, weil Herr Stumpf ist ein Träumer und er ist aber auch pragmatisch genug, um seine Träume Wirklichkeit zu lassen.
Herr Stumpf ist ein Macher.
Herr Stumpf ist ein Macher, der labert nicht nur rum. Und das schreibt er nämlich auch auf seiner Webseite. Herr Stumpf hat nämlich eine Webseite, auf der steht, alles beginnt mit einer Idee, mit einem kreativen Gedanken, der eine Vorstellung oder Meinung formuliert und der bisweilen zum Handeln anregen kann. Ideen sind der Treibstoff der menschlichen Entwicklung. Und ich finde, das ist inspirierend. Der hatte die Idee von der Tram-EM und plötzlich machen alle mit. Der setzt es in die Tat um. Das finde ich toll.
Ja, Slay.
Slay, Herr Stumpf. Dieses Jahr hat Wien gewonnen bei der Tram-EM.
Ja,
hat Gold geholt. Es ist wirklich so lieb, wie die sich da dann immer so freuen. Also schau dir mal bitte, jetzt auch im letzten Jahr, das Team Hannover bei der Tram-EM in Leipzig, die haben sich einfach so immens gefreut, als sie gewonnen haben. Schau dir doch mal bitte an, wie lieb das ist.
Hannover! Mit 3450 Punkten. Leon kommt auf 2 und Berlin holt sich Bronze. Was?
Sie
für
jubeln.
Ein
sie hat Tränen
sie
in den
weint.
Augen.
Sie weint. Das ist aber schön.
Hannover. Und natürlich an Leon.
Sie liegen sich in den Armen.
Und Berlin und allen anderen Teams, die hier hervorragende
jetzt,
Leistung gebracht haben.
Sie geht
haben.
Zu ihrer Tochter.
Oh, ist das schön.
Ist das nicht rührend?
Ach, stell dir mal vor, du bist Tramfahrerin und fährst so deine Tram durch die Stadt und denkst dir die ganze Zeit so, ja, und ich bin fucking Europameisterin.
Wirklich? Stell dir mal vor, du bist einfach die Europameisterin.
Du bist die Beste in Europa.
Aber wirklich?
Und keiner weiß es.
Ja eben, darum will
stille
ich ja hier...
Stille Heldinnen.
Deswegen will ich ja dafür werben, dass da mal mehr drüber reden.
Ja.
Und deswegen wollte ich das auch mal hier im Podcast breit besprechen. Also das Event macht Spaß zu gucken. Es hat alles. Es hat Spannung, Spaß, Spiel. Es hat aber auch einen gesellschaftlichen Charakter.
Es hat Emotionen.
Es hat Emotionen. Wir haben Leute, die uns jeden Tag durch die Gegend kutschieren.
Es steckt auch eine gesellschaftliche Kritik bzw. ein zukunftsgerichteter Anstoß drin.
Richtig.
Lasst das Auto stehen, nehmt die Tram.
Außerdem,
Tram ist Fun.
Umwelt, Tram ist Fun. Und auch, wir haben diese Leute, die uns jeden Tag fahren, die wir aber so für selbstverständlich nehmen, die sind mal für einen Tag die Hauptperson.
Ja.
Die uns von Termin zu Termin kutschieren, die sind heute nämlich mal...
Einfach toll.
Einfach toll. So, und jetzt hatte ich nämlich folgende Idee, Caro. Wir haben ja gesehen, da gibt es Kommentatorinnen und Kommentatoren vor Ort. Ich fand diesen Livestream so unterhaltsam, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht können wir der Tram-EM ein bisschen zu Aufmerksamkeit verhelfen, wenn wir als ModeratorInnen, KommentatorInnen-Duo dem im nächsten Jahr versuchen, dem so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Also entweder vor Ort oder zumindest in einem Livestream. Ich weiß nicht, ich wollte dich jetzt erstmal fragen. Ich will dich jetzt nicht ins kalte Wasser werfen. Hättest du da theoretisch Lust drauf, dass wir das...
Ich hätte da Lust. Ich meine, die Kommentatoren jetzt hier, die sind ja schon sehr engagiert.
Die sind schon sehr engagiert.
Ist auch tief drin in der Materie. Also habe ich das Gefühl, da müssen wir uns ein bisschen einlesen in so, was war nochmal, Gefahrenbremsung? Nee.
Wir müssen uns informieren.
Wir müssen uns gut informieren.
Wir dürfen uns ja nicht drüber lustig machen und irgendwie da jetzt...
Ich will das mit dem Abstand in den Kurven nochmal genau wissen.
Richtig.
Und dann trauen wir uns vielleicht so ein Parallelkommentar zu.
Ja, irgendwie sowas. Und wenn es auf Twitch ist, so nebenbei für unsere Community.
Weißt du, wo die nächste stattfindet?
Weiß man noch nicht. Ach so. Köln könnte sich theoretisch bewerben. Das wäre natürlich, das wäre was. Wenn es in Köln stattfinde, da hätten wir da natürlich vielleicht eine höhere Chance, da irgendwie dabei zu sein oder zumindest das mal anzugucken.
Ich hätte jetzt nichts gegen Barcelona.
Ich finde es eine faszinierende Welt und ich würde da gerne, ich würde da zumindest mal Offenheit signalisieren, dass wir da irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwie...
Tramfahren ist unser Sport.
Tramfahren ist unser Sport, genau. Also Herr Stumpf, wenn du irgendwie Too Many Taps hörst oder irgendwelche, vielleicht deine Kinder oder Familie, Verwandte, wer auch immer, kannst du dich jederzeit bei uns melden unter toomanytaps@ndr.de. Da nehmen wir übrigens natürlich auch gerne Tap-Vorschläge von unseren ZuhörerInnen an.
Auch von Aliens.
Oder ihr slidet uns in die DMs, ob ZuhörerInnen oder Herr Stumpf. Da heißt du @caroworps und ich @miguelr_aus_a auf Social Media.
Folgt uns da rein, schreibt uns da, wir lesen alles. Auch wenn wir nicht immer sofort antworten, dass sehr, sehr viel liegen geblieben über den Sommer. Aber das holen wir jetzt alles Schritt für Schritt nach. Ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Ich auch. Ich habe richtig viel abzuarbeiten. Das war jetzt heute wirklich nur der Anfang.
Bis nächste Woche mal.
Bis nächste Woche, komm.
Tschüss.
Tschüss.
Ah, Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. In unserem heutigen Cross-Promo-Podcast geht es eigentlich auch darum, dass jemand so tief ins Rabbit Hole gefallen ist. Nämlich Yves Bellinghausen, Journalist und eigentlich ziemlich durchschnittlicher Schachspieler.
Ja, als im September 2022 die Cheating-Skandale um Schachweltmeister Magnus Carlsen und Newcomer Hans Niemann für Schlagzeilen sorgen, springt er rein ins Schach-Rabbit Hole und kann gar nicht mehr genug bekommen von all den Memes, Streams und all dem ganzen Zeug, was mit diesem Betrugsdrama zu tun hatte.
Er will verstehen, was hinter dem Skandal und dem ganzen Hype um Schach steckt. Wie kann man eigentlich im Schach überhaupt betrügen? Und kann ein extrem durchschnittlicher Schachspieler wie er einen echten Großmeister besiegen? Und welche Geheimnisse hat die Schachwelt sonst noch so zu bieten?
Darüber spricht Yves mit, ach guck mal, was lese ich hier, zum Beispiel auch mit Mini-Auftritten von unserem guten alten Freund Sebastian Hotz. Der ist auch dabei.
Aha.
Sebastian Hotzo macht auch alles mittlerweile. Zum Beispiel Gambit Schach, Hype und Millionen. Hört da doch mal rein, wie immer in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too Many